Lese den Predigttext aus Johannes 14, die Verse 1 bis 11. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht.
Guten Morgen, ich bin Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und euch ist es sicherlich aufgefallen in diesem Bibeltext, vielleicht ist euch auch etwas sauer aufgestoßen. Als ich diesen Bibeltext für meine Predigt ausgewählt habe, ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Mir ist nicht aufgefallen, dass sich bei diesem Text etwas höchst, höchst Brisantes versteckt. Um eine Aussage, die die Menschheit eigentlich in zwei Lager teilt. Die Wut und Zorn bei vielen, vielen Menschen hervorruft, die den Ruf hat, absolut intolerant, engstirnig, ungerecht und verurteilend zu sein. Es ist die Aussage, die Jesus das Leben gekostet hat. Angeklagt wegen unvorstellbar maßloser Gotteslästerung. Diese Aussage haben wir gerade gehört. Es ist Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg ist ja bei den Gelehrten in dieser Welt häufig gebrauchtes Bild und auch oft zitiert, wenn man da an, keine Ahnung, wen gibt's da? Ich habe es mir aufgeschrieben, Konfuzius denkt. Der Weg ist das Ziel. Oder Gandhi, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Oder auch Mao, egal wie weit der Weg ist, man muss mit dem ersten Schritt beginnen. Und noch Lao Tzu, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Weise, gelehrte Menschen weisen auf den Weg. Und sie weisen immer weg von sich selbst auf den Weg, den derjenige dann gehen soll. Und ich selbst, ich würde mich nicht zu den weisen Gelehrten zählen, aber in der Predigt mache ich genau dasselbe. Ich sage, schaut hierhin, da ist der Weg zu Gott, schaut auf Gott, nicht auf mich, auch wenn ich hier vorne stehe und predige, es geht absolut nicht um mich, ihr könnt mich vergessen, schaut nur auf Gott. Aber Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus sagt, ich bin's, schaut auf mich, schaut nirgends anders hin, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg zu Gott. Gott, der Vater und ich sind eins. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gott selbst. C.S. Lewis, das ist der Autor der Narnia-Trilogie, wurde ja auch verfilmt, vielleicht kennen von euch manche die Bücher oder die Filme. Er war, ich glaube, er ist schon tot, er war auch ein sehr anerkannter Professor an der Universität in Oxford. Und er schreibt dazu Folgendes, ich habe euch sein Zitat mitgebracht. Wer nur Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Sie müssen selbst entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen gönnerhaften Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt, und zwar mit Absicht. Viele Menschen halten Jesus nur für einen moralischen Lehrer, einen weisen Menschen, der mit seiner Ethik der Nächstenliebe viele, viele andere Menschen inspiriert hat. Aber so von Jesus zu denken, das hat er uns eigentlich unmöglich gemacht. Stell dir vor, Albert Einstein. Albert Einstein hätte neben seinen ganzen Entdeckungen und physikalischen Formeln auch felsenfest behauptet, ich bin ein Außerirdischer, keine Ahnung, von der Andromeda-Galaxie oder sowas, und ich lebe schon seit 5000 Jahren. Und er hätte das nicht zum Spaß behauptet, sondern er wäre felsenfest davon überzeugt gewesen. Ich glaube, wir hätten heute ein bisschen anderes Bild von Albert Einstein. Jesus behauptet etwas von sich, das mit diesem Außerirdischen der Andromeda-Galaxie locker mithalten kann vom Verrücktheitsgrad her. Und deshalb ist dieser Text höchst brisant. Wir müssen uns entscheiden, wie C.S. Lewis es sagt. Entweder war Jesus ein verrückter Irrer und Spinner, oder er ist tatsächlich der, der behauptet zu sein. Der einzige Weg. Und wenn wir uns für Letzteres entscheiden, ist es dann nicht eher wie so ein Faustschlag in die Gesichter der anderen Religionen und Weltanschauungen? Ich glaube, es wird heute spannend. Schauen wir uns zunächst mal den Text ein bisschen genauer an, was Jesus eigentlich sagt. Ich weiß, es ist ein bisschen längerer Text, ihr habt ihn auch im Programmblatt immer wieder zum Nachlesen. Ich habe diesen Text in drei Abschnitte aufgeteilt, damit man besser durchblickt, mehr den Überblick hat. Und habe den dann auch so Überschriften gegeben, Titel, seht ihr dann auch hier vorne. Der erste Abschnitt ist Vers 1 bis 3 und das könnte man überschreiben mit das Ziel. Der zweite Abschnitt sind dann die Verse 4 bis 6. Seht ihr dann auch gleich alles noch, habe ich nochmal hier vorne. Mit dem Titel Jesus ist der einzige Weg zum Ziel. Und der dritte Abschnitt dann, wie sieht dieser Weg aus? Das ist ein Punkt, über den ich auch sprechen möchte. Also gleich mal rein in das Ziel. Die Situation ist folgende, müsst ihr euch vorstellen, in dieser der Text hier spielt. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und Jesus weiß schon, dass ihm sein Tod am Kreuz kurz bevorsteht. Und auch die Jünger haben allen Grund, sehr erschüttert, sehr verängstigt, verunsichert zu sein. Sie hatten große Hoffnungen auf den Einzug von Jesus in Jerusalem, aber diese ganzen Hoffnungen sind eigentlich in den letzten Tagen zusammengestürzt. Und selbst ihre eigene Mitte, ihr engster Kreis, der steht nicht mehr fest und geschlossen zusammen. Judas, der Verräter, ist schon entlarvt, ist schon auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und die Jünger merken, okay, hier geht gerade echt richtig, richtig was schief. Und sie finden, sie können keinen Halt mehr in sich selbst finden. Und da macht Jesus deutlich mit diesen eindringlichen Worten, dass sie nicht bei sich selbst stehen bleiben sollen, nicht auf sich schauen sollen und verzweifeln, sondern er malt ihnen das Ziel vor Augen. Worum geht es eigentlich bei dem Ganzen, was sie hier machen? Und dieses Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott, ist die Geborgenheit, der Friede in Gott. Und er sagt ihnen, Vers 1, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist das Ziel. Gottes Haus, bei Gott zu wohnen, als Gottes Kinder bei Gott zu wohnen, bei Gott, dem Vater, dem Hausherrn. Es geht bei dem Ziel um die Gemeinschaft mit Gott, um das Zusammensein mit Gott, um die Beziehung mit Gott, die natürlich erst, wenn wir auferstehen werden, vollkommen gelebt werden kann, aber auch schon hier auf dieser Erde beginnt. Und ich finde diese Aussicht super, super schön. Ich finde sie einzigartig, großartig und ich freue mich richtig darauf und darüber. Und ich könnte da viel, viel zu sagen und ich bin echt begeistert davon. Aber ich möchte gar nichts weiteres mehr zu dem Ziel sagen, weil die vor zwei Wochen da waren, die wissen es. In der Predigt über Psalm 23 ging es genau um dieses Ziel. Jesus, beziehungsweise Gott als Vater, Gott als Hausherr, der uns empfängt in seinem Haus. Könnt ihr, wenn ihr nicht da wart, gerne online nachhören. Der Schwerpunkt soll heute nämlich auf dem Weg zu diesem Ziel liegen. Und hier erhebt Jesus eben diesen sehr krassen Anspruch: Ich bin der Weg. Jesus ist der einzige Weg. Jesus sagt, den Weg, der dorthin führt, also zu diesem Ziel, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, einer seiner Jünger, wir wissen doch nicht mal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und ich bin so froh, dass es Thomas gibt und dass Thomas sich hier so ein bisschen dumm anstellt, auch scheinbar nicht richtig zugehört hat, weil Jesus hat ja gerade vorher erzählt, was das Ziel ist. Und er bringt Jesus jetzt dazu, dass Jesus halt nochmal deutlicher werden muss und es auf den Punkt bringen muss, was er denn eigentlich damit meint. Und er sagt es: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Die neue Genfer Übersetzung, die wir haben, die zerhackstückt diesen Satz so ein bisschen. Eigentlich müsste man es, also im Griechischen steht es mehr so im Urtext, wie Luthers übersetzt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, mehr zusammengenommen. Aber vom Kontext her wird deutlich, und das versucht diese Übersetzung hier zu verdeutlichen, dass es wirklich um den Weg geht als den Hauptstück. Also vorher geht es ja um das Ziel, danach geht es auch um den Weg. Und deswegen stellt sie es hier so heraus: Ich bin der Weg. Aber der Weg, also Jesus mit einem Weg zu vergleichen, ist ein bisschen ein skurriles Bild. Wie hat man sich das vorzustellen? Eine Person, einen Weg, legt Jesus sich irgendwie auf den Boden und ich laufe drüber, als wird er mein Weg. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen macht es total Sinn, hinten dran noch zu nennen: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und so wird dieser Weg ein bisschen deutlicher. Es könnte fast wie so eine Begründung klingen. Okay, wie sieht jetzt dieser Weg aus? Also die Wahrheit und das Leben, so eine Begründung. Aber es ist mehr eine Erläuterung oder eine Verdeutlichung, wie dieser Weg aussieht. Und zwar habe ich es in einem Kommentar gefunden, sehr cool auf den Punkt gebracht. Dadurch, dass Jesus die zum Leben führende Wahrheit offenbart und das wahre Leben vermittelt, führt er jeden, der an ihn glaubt, zum Ziel seiner Existenz, nämlich zum Vater. Und so wird Jesus zum Weg. Das ist schon sehr spektakulär, dass Jesus sich mit Wahrheit und mit Leben gleichsetzt. Jesus lehrt keine Wahrheiten, so wie es andere Religionen und Weltanschauungen tun, sondern Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Und Jesus vermittelt nicht das wahre Leben und zeigt dir nicht, boah, so kannst du leben, sondern Jesus sagt: Ich bin das Leben. In mir habt ihr das wahre Leben. Aber Jesus setzt noch einen oben drauf. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ist das nicht höchst brisant, unerträglich eng, intolerant und exklusiv? Ist es nicht ein Faustschlag ins Gesicht der anderen Religionen und Weltanschauungen? Ist es keine Beleidigung der heute so hochgeschätzten Toleranz? Ich weiß nicht, ob ihr das Bild vom Elefanten und den blinden, 6 blinden Männern kennt. Ich habe euch das mal mitgebracht. 6 blinde Männer bekommen die Aufgabe gestellt, einen Elefanten zu beschreiben. Sie wissen nichts von einem Elefanten. Und sie bekommen alle unterschiedliche Sachen zu fassen. Sie dürfen ihn befühlen und sollen dann beschreiben, wie ein Elefant aussieht. Und der Erste, der befühlt den Rüssel und sagt so: Ja, so ein Elefant, ja, das ist so wie eine, ist eigentlich wie eine Schlange. Er ist lang und biegsam und dünn und so ein bisschen gummiartig. Und der andere sagt: Was erzählst du da eigentlich? Das stimmt überhaupt nicht. Elefant ist eher so wie eine Wand. Du kannst dagegen drücken, sie gibt nicht nach. Und er hat den Bauch gefühlt. Und der Dritte sagt: Hey, Habt ihr eine Klatsche? Was seid ihr da? Also ich fühle, dass es sich eher wie so ein harter, langer, spitzer Speer anfühlt. Das ist der den Stoßzahn befühlt. Und sie fangen an, alle 6 Blinden, sie fangen an, sich darüber zu streiten und sagen alle: Nee, ich hab doch recht. Hallo, was habt ihr für komische Ansichten? Und in manchen Variationen dieses Gleichnisses wird in vielen Kulturen verwendet, ist es dann so, dass die sich sogar gewalttätig aufeinander losgehen und der Streit richtig krass ausartet. Und dieses Bild hier wird oft verwendet, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen zu verdeutlichen. Die neu verstandene Toleranz, die sich in unserer Gesellschaft immer weiter und schneller ausbreitet, besagt, dass es nicht nur die eine Wahrheit geben kann, sondern dass jede Wahrheit, die den Absolutheitsanspruch auch für sich erhebt, in Wahrheit nur eine Beschreibung der größeren Wirklichkeit ist. Anders ausgedrückt, alle Religionen und Weltanschauungen sind ein bisschen wahr. Das Christentum erkennt im Bild gesprochen vielleicht das Ohr des Elefanten, der Islam erkennt den Bauch, der Buddhismus den Rüssel und so weiter und so fort. Das ist ein Bild, das viele heute haben. Alle Wege führen nach Rom, es ist im Grunde egal, welchen Weg du nimmst. Alle Religionen haben etwas Wahres und haben auch etwas Falsches. Und ich glaube, an diesem Satz ist tatsächlich was dran. Alle Religionen haben etwas Wahres und auch etwas Falsches. Ja, wenn es um Religion, wenn es um Weltanschauung geht, dann such dir die aus, die am besten für dich passt. In jeder Religion gibt es Erkenntnisse über Gott, die wahr sind, die gut sind. Zum Beispiel gibt es in den meisten Religionen die Erkenntnis, dass es mehr geben muss als das, was wir hier sehen. Dass es irgendwas Transzendentes geben muss. Manche nennen es Gott, bei anderen sind es mehrere Götter. Aber sie haben so eine Ahnung davon. Und ich glaube, das ist gut und das ist wahr, das so zu erkennen. Es gibt auch in allen Religionen und Weltanschauungen Verhaltensweisen, moralische Verhaltensweisen, Ethiken, die absolut gut sind. Wo jeder sagen würde, klar, wenn zum Beispiel, ist es wahrscheinlich in allen Religionen und Weltanschauungen so, dass sie es gut und richtig finden, dass eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Und die Mütter kümmern sich um ihre Kinder. Und das ist super gut, da ist ja nichts Schlechtes daran. Und es gibt auch in vielen Religionen Dinge wie Rituale, wie Kunst, die einfach wunderschön sind, die richtig gut sind. Ich glaube, jeder Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen und er hat diese Ebenbildlichkeit nicht komplett verloren. Jeder Mensch hat deshalb auch eine Ahnung davon, von dem, was wahr und gut ist. Egal mit welcher Religion oder Weltanschauung du unterwegs bist oder irgendjemand unterwegs bist, da sind richtig viele gute und wahre Dinge dabei. Aber, und das muss man auch dazu sagen, es ist eben nur eine Ahnung. Jede Weltreligion, jede Weltanschauung hat auch ihre Schwächen und großen Fehler, mitunter sehr, sehr große Schwächen. Es gibt so viel Schlechtes und Abscheuliches, das im Namen von Religion getan wird und Weltanschauungen ohne Gott sind da, glaube ich, auch kein Stück besser. In jeder Religion und Weltanschauung gibt es moralische und intellektuelle Missstände, die zum Himmel schreien. Weil, und das ist die Begründung, auf der Suche nach Gott oder dem Nirvana oder was auch immer das Ziel ist, gibt es Grenzen, an die die Menschen stoßen, die kein Mensch überschreiten kann. Die Grenze des eigenen Denkens, die Grenze des eigenen Körpers, die Grenze der eigenen Erfahrungen. Niemand kann Gott beweisen, niemand kann sicher irgendetwas über den Anfang unserer Welt aussagen. Niemand kann sagen, warum und wozu das alles. Ist per Definition nicht möglich. Aber wir können eine Ahnung haben, aber es bleibt eben nur eine Ahnung. Will ich damit sagen, dass das Christentum, zu dem ich mich auch zähle, ebenfalls nur ein bisschen wahr ist und auch falsch, Wahres und Falsches hat, wie jede andere Religion auch. Und da brauche ich nicht lange überlegen, ja. Wenn man das Christentum als Religion sieht, dann ist es so. Religion und Weltanschauungen sind der Versuch des Menschen, sich selbst zu erlösen, selbst an das Ziel zu gelangen, welches Ziel auch immer es ist. Und der Weg der Erlösung, so unterschiedlich er auch ist und so unterschiedlich das Ziel auch ist, ja, manche haben das zum Ziel, sie wollen halt irgendwie die Ängste überwinden vor, keine Ahnung, Missernten, deswegen beten sie den Gott der Ernte an oder sowas, oder sich irgendwelche Probleme vom Hals schaffen, irgendwie mit der Sinnlosigkeit dieser Welt klarkommen oder irgendwie Misserfolge zu vermeiden. Egal wie das Ziel und das Ganze aussieht, worin sie sich alle ähneln, ist, dass sie sich selbst erlösen wollen. Durch Erkenntnisse, durch Wissen, durch Moral, durch Verhalten, durch Rituale. Und auch das Christentum wird von vielen Menschen genauso genutzt. Viele Christen wollen einfach durch ein moralisches Leben, durch ein gutes Leben, durch Rituale, den Gang zur Kirche, verschiedene Gebete, sich selbst erlösen von der Angst vom Tod und sicher sein, okay, wenn ich das alles tue, dann komme ich doch in den Himmel. Und so betrachtet ist auch das Christentum als bloße Religion nicht wahrer, nicht falscher als andere Religionen. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Das war er noch nicht. Da ist er. Jesus ist keine Religion. Jesus ist auch keine Weltanschauung. Jesus ist eine Person. Und die Person Jesus Christus ist ein absoluter Gamechanger. Jesus führt nicht in ein höheres Level, sondern mit ihm kommt etwas völlig Neues, noch nie Dagewesenes. Das ganz große Falsche an jeder Religion oder Weltanschauung ist, dass die Menschen es selbst versuchen zu schaffen, zu Gott oder ins Nirvana oder was auch immer zu kommen. Das ist aber nicht möglich, da etwas Geschaffenes, etwas Entstandenes, etwas Gewordenes niemals in der gleichen Liga spielen kann wie der Schöpfer. Stell dir zum Vergleich mal ein Aquarium vor. Da ist unser Aquarium zu Hause. Und Alisa und ich, meine Frau, wir haben dieses Aquarium erschaffen. Also nicht in der Urdings, aber wir haben die Pflanzen reingesetzt, wir haben den Filter reingesetzt, wir haben die Muscheln da unten reingelegt und den Boden gemacht und so. Alles schön hingerichtet, Hintergrundbild und so, dass die Fische sich wohlfühlen. Und wir kümmern uns um die Fische, ja? Wir wechseln das Wasser, wir machen oben die Klappe auf und streuen Futter rein. Und jetzt stell dir vor, da leben Guppies drin und Neons. Neons, meine Lieblingsfische, das sind diese, kennt man ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall. Die Blauen. Die so schön glänzen. Auf jeden Fall stell dir vor, dass diese verschiedenen Fischvölker anfangen, miteinander zu diskutieren und darüber zu reden. Und die Guppies sind der Meinung, das alles, das Aquarium, ist zufällig entstanden. Wir leben hier schon immer, also die Guppies sind alle in diesem Aquarium geboren. Es gibt keinen, der da reingekommen ist, irgendwie durch, dass wir ihn gekauft haben. Die sind alle da geboren. Und sie sagen, hey, also das, was wir sehen, das muss einfach schon immer da gewesen sein. Die Neons sind der Meinung, nee, das können wir nicht glauben, dass das alles Zufall ist. Es ist so viele Zufälle müssten genau aufeinander abgestimmt sein, dass die Wassertemperatur genauso stimmt, dass wir leben können, dass der Filter die Bakterien da immer rausreinigt, dass das Wasser gewechselt wird und dann öffnet sich auf einmal der Himmel und es kommt einfach Futter vom Himmel gefallen. Das sind schon sehr viele Zufälle. Wir glauben, es gibt da einen Aquariumbetreiber. Es gibt da jemanden, der dieses Aquarium für uns betreibt und deswegen muss es auch irgendwie einen Sinn geben von unserem Leben hier. Und die Guppies sagen so, nein. Also wir sehen einfach nur den Sinn und Zweck unseres Lebens, Nachwuchs zu produzieren. Und das machen sie sehr fleißig. Man sieht manchmal diese so kleine Fischchen hier. Also die produzieren sehr viel Nachwuchs. Die Neons wiederum haben noch nie einen anderen Fisch geboren in unserem Aquarium. Sie sehen scheinbar ihren einzigen Sinn und Zweck darin, schön auszusehen und zu glänzen, was sie sehr gut können. Die Fische haben keinerlei Möglichkeit, etwas über mich, den Aquariumbetreiber, herauszufinden. Sie haben keine Möglichkeit, aus dem Aquarium rauszugehen und in meine Welt zu kommen und zu sagen, hey, hallo, und wie geht's und so weiter. Sie haben keine Möglichkeit. Sie sind begrenzt durch ihren Körper, durch ihr sehr geringes Denkvermögen und können das nicht. Der einzige Weg, wie sie mich kennenlernen können, und etwas über Sinn und Zweck ihres Lebens erfahren können und ob es einen Aquariumbetreiber gibt oder nicht, ist der, dass ich selbst als Aquariumbetreiber zu den Fischen gehe. Und jetzt, wie könnte ich das machen? Genau, entweder ich strecke halt einfach meine Hand rein und wink ihnen. So, und dann würden natürlich die Guppies sagen, ja. Oder ich sitze davor, ja, aber mal, das ist, also erst ist ein bisschen Philosoph, aber okay. Ich strecke meine Hand rein und winke ihnen. So, und die Guppies und jetzt, und vielleicht die Neonswirren sagen, oh ja, seht ihr das? So eine krasse Veränderung, sowas passiert nicht in unserer Welt normalerweise, dass da eine Hand reinkommt und winkt. Das muss der Aquariumbetreiber sein. Und die Guppies könnten aber auch sagen, wieso soll das der Aquariumbetreiber sein? Das ist einfach, was auch immer das ist, aber das sagt uns ja gar nichts, das beweist gar nichts. Man kann es immer so und so betrachten. Okay, das ist ein bisschen komisches Bild, aber es macht total Sinn, glaube ich. Das passt nicht 100%, aber es zeigt mein Dilemma, was ich als Aquariumbetreiber habe. Dieses Dilemma, dieses Problem hat im Grunde auch Gott. Gott ist wie so ein Aquariumbetreiber, der diese Welt erschaffen hat, der diese Menschen erschaffen hat. Und die Menschen machen sich, haben eine Ahnung, sie sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und sie haben eine Ahnung davon, was die Fische natürlich nicht haben, da passt das Bild nicht mehr, dass es Gott irgendwie geben muss. Manche Menschen wollen diese Ahnung auch nicht wahrhaben und haben diese Ahnung nicht. Aber ganz, ganz viele Menschen auf dieser Erde haben eine Ahnung, okay, es muss irgendwie mehr geben. Es kann nicht sein, dass alles nur Zufall ist. Und die Menschen versuchen darüber zu diskutieren, bauen sich verschiedene Theorien auf und entwickeln verschiedene Religionen, um zu diesem Gott, um zu diesen, durch Erkenntnisse dahin zu gelangen, zu diesem Ziel, was auch immer dieses Ziel dann ist. Das definieren sie unterschiedlich. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, und ich habe länger drüber nachgedacht, und ich fand diese Möglichkeit auch nach längerem Nachdenken sehr gut. Wenn es mir möglich ist, ist nur in der Fantasiewelt möglich, ist es tatsächlich meine beste Chance, um mich mit diesen Fischen bekannt zu machen, um ihnen die Wahrheit zu sagen, wenn ich selbst ein Fisch werden würde, in das Aquarium reinkomme, die Fischsprache lerne und den Fischen sage, was Sache ist. Den Fischen sage, was die Wahrheit ist. Und das ist genau der Weg, den auch Gott genommen hat. Wir Menschen haben absolut keine Chance, mit Religion, mit Weltanschauung, mit Reden, mit Erkenntnissen, mit Ritualen, Moral zu Gott zu kommen, aus eigener Anstrengung heraus. Also kommt Gott zu uns. Und zwar in der Gestalt eines Menschen, Jesus Christus. Der Weg, wie wir zu Gott kommen können, ist, dass Gott sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Und das ist genau das, was im weiteren Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern deutlich wird. Jesus sagt da weiter, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, auch ein Jünger, zeig uns den Vater. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Ich finde es so cool, dass es diese Gespräche gibt zwischen Jesus und seinen Jüngern, dass Jesus nicht nur gepredigt hat und so eine Monologe gehalten hat, weil die Jünger bringen immer genau die Fragen und Antworten, die ich selbst wahrscheinlich auch stellen würde. Wieder stellt ein Jünger Jesus diese Frage, Jesus, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Wenn wir Gott gesehen haben, ja, dann können wir glauben und dann sind wir zufrieden. Und hier gibt es das aus dem Aquarium bekannte Problem. Wie kann ein Gott, der so viel größer ist, dass es unsere Vorstellung bei weitem übersteigt, der so heilig, so vollkommen anders ist als wir, wie kann er sich seinen Geschöpfen, uns Menschen, sich so zeigen, dass wir ihn als Gott erkennen würden? Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo Mose, Best Friend von Gott, genau das Gleiche möchte wie Philippus und die so gut zeigt, wie schwierig das für Gott ist. Und die Geschichte habe ich euch mitgebracht. Lesen wir in 2. Mose. Und Mose sprach da zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also nicht mal Gott in der Allgemeinheit, sondern nur Gottes Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach dann zu Mose, Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, so machen wir es, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Kein Mensch kann Gott sehen. Er würde sterben in Anbetracht dieser Heiligkeit. Nicht mal Mose, der Best Friend von Gott, kann Gott in seiner ganzen Größe, Herrlichkeit und Heiligkeit sehen. Und deswegen nimmt Gott diesen Weg und wird ein Fisch, beziehungsweise ein Mensch. Gott macht sich klein, er verlässt seine Göttlichkeit und wird als kleines Baby geboren, was wir in ein paar Wochen feiern. Gott wird uns in Jesus Christus selbst zum Weg zu ihm, indem er selbst den Weg zu uns geht. Und Jesus ist Gott. Ein Gott zum Anfassen, ein Gott aus Fleisch und Blut, der mit uns spricht, so dass wir ihn verstehen können, der uns Dinge offenbart, der Wunder tut, wo alles darauf hindeutet, ja, das ist kein normaler Mensch, das ist Gottes Sohn. In diesem ganzen Kleinwerden Gottes bleibt Jesus Gott und ist Jesus Gott. Und so heißt es auch weiter in unserem Bibelvers, sagt Jesus weiter zu Philippus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, also Gott, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich finde das Ganze so skurril und komisch, es klingt. Ja, es ist komisch, aber ich finde es überzeugend. In allem, was Jesus sagt und tut, scheint sowohl seine Menschlichkeit durch, als auch seine Göttlichkeit. Wenn ich in den Evangelien von ihm lese, wie liebevoll und wie vollmächtig er lehrt, welche Wunder er vollbringt, dass er Kranke heilt, dass er Tote vom Leben auferweckt, dass er Dämonen austreibt, Stürme stillt, auf dem Wasser geht, dann macht es für mich total Sinn, weil er damit zeigt, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Beweisen kann man natürlich nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Aber ihr müsst euch diese Frage stellen, wie könnte Gott sich denn hier uns Menschen so zeigen, dass wir ihn als Gott beweisen könnten? Mir fällt nichts ein. Zumal Gott will, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir an ihn glauben müssen. Der Glaube an Jesus als Weg, Wahrheit und Leben ist dann auch der Weg zum Vater. Zum Vater kommt man nur durch mich, sagt Jesus. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht negativ, intolerant, engsternig, exklusiv. Aber wenn ich verstehe, dass es gar keinen anderen Weg gibt, dass die Religion und Weltanschauung alle an eine Grenze stoßen, die unüberbrückbar ist, dann wird es mir doch zur höchsten Freude, dass es überhaupt diesen sicheren Weg gibt. Und dieser Weg ist deshalb sicher, weil nicht wir ihn gehen müssen zu Gott, sondern weil Gott diesen Weg schon gegangen ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns also echt voller Vorfreude und Dankbarkeit auf Weihnachten blicken und in Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben finden. Amen.